kommt einiges darüber vor, was das alltägliche Handwerkszeug des Lehrers ist, also was sein Alltag ist, womit er es zu tun hat. Und der Schwerpunkt der Veranstaltung soll darauf liegen, was sich ein Lehrer notwendigerweise über seine Tätigkeit für Vorstellungen macht. Also was muss ein Lehrer von seiner Tätigkeit denken, damit sie ihm vor dieser Tätigkeit nicht graust? Das soll durchgeführt werden an drei Punkten. Der erste, die Notengebung, so elementares des Lehrerhandwerks. Dann zweite Abteilung, wie geht er mit dem ihm nicht so recht passenden Willen des Schülers um? Die dritte Abteilung, was glaubt er eigentlich, dass er an Bildung vermittelt? Das soll nicht darauf gehen, was eigentlich Inhalt der meisten Lehrfächer ist, sondern es soll darauf gehen, was ein Lehrer eigentlich für ein Bild davon hat, was er für eine Aufgabe als Volkserzieher hat. Zum ersten Punkt, Notengebung. Womit hat das erstmal zu tun? Er lässt eine Schulaufgabe schreiben, meinetwegen er lässt einen Deutschaufsatz schreiben. Was darin vorkommt, was auch kein Wunder ist, die Schüler machen jede Menge Fehler. Das heißt, sie machen Kommafehler, manche sind schwach in Orthographie. Kann auch vorkommen, dass ein Gedanke, den sie einmal gefasst haben, in einer logisch verkehrten Weise durchgeführt ist und. Dabei merkt man, die Fehler, die die Leute machen, die haben an sich sehr wenig Gemeinsames. Der Lehrer hat zu den Fehlern jedoch ein Verhältnis, das heißt, da hat etwas Gemeinsames an ihnen zu sein. Wenn man es einfach von dem betrachtet, was sie sind, Kommafehler, Rechtschreibfehler und so weiter, Satzbau, käme rationellerweise nichts anderes heraus, um Zweck des, sie haben das zu lernen, was sie noch nicht können, man bringt es ihnen halt bei. Dabei kommt man auch darauf, dass diese Fehler untereinander sehr, sehr wenig Vergleichbares haben. Ein Kommafehler ist nun mal was anderes als ein Rechtschreibfehler. Gut, wenn er Ihnen jetzt alle die Fehler erklärt, wenn Sie sie nochmal machen, nochmal erklärt, käme tatsächlich nichts weiter raus, als der Lehrer hat Leute vor sich, die etwas lernen sollen, was sie noch nicht können. Also hat er ihnen gegenüber eine sehr prinzipielle Stellung der Kritik. Er kommt darauf, sie machen Fehler und diese Fehler will er weghaben. Fehlerkritik käme heraus und sonst nichts. Und genau das wäre ein Zustand, der für den Lehrer einfach unmöglich wäre. Er hat nämlich was ganz anderes vor mit den Deutschaufsätzen. Er muss sie korrigieren. Korrigieren nicht in dem Sinn, er merzt Fehler aus, weist auf die Fehler hin, legt den Leuten nahe, sie abzustellen, sondern er hat ein ganz anderes Problem, Korrektur seiner Arbeiten. Dieses andere Problem heißt, ich muss zu einer gerechten Bewertung kommen. Eine gerechte Bewertung unterstellt erstens, die Fehler, die an sich sehr unvergleichlich sind, müssen auf ein gemeinsames Maß gebracht werden. Er betrachtet jetzt also diese Fehler nicht als das, was sie sind. Verschiedene Arten von Unkenntnis über den zu lernenden Gegenstand in verschiedenen Ausformungen. Sondern er muss sie gleich machen von dem Zweck gerechte Bewertung her. Er kommt also dazu, die Fehler zu benennen und zu beziffern. Um dazu zu kommen, einen gleichen Maßstab zu haben, den er an die Schüler anlegt, muss er die Fehler behandeln als qualitativ nicht unterschiedene. Das, was die Fehler ihrer Bestimmtheit, ihrem besonderen Inhalt nach sind, hat da gerade nicht mehr zu interessieren, sondern sie haben vorzukommen als reine Quantitäten und insofern einander gleichgemacht. Das heißt, Kommafehler, Rechtschreibfehler interessieren nicht als das, was sie sind, sondern als ein Fehler. Und der Tatsache, dass sie qualitativ unterschieden sind, diese Tatsache trägt er allenfalls noch dadurch Rechnung, dass er die Fehler verschieden wertet. Das sieht man zum Beispiel an der Art der Korrektur von Schulaufgaben, wo es sowas gibt wie halbe Fehler, Doppelfehler, Fehler. Das Wesentliche, worauf es ankommt, ist immer, man muss am Ende der Korrektur einer Arbeit etwas haben. Das heißt nicht, du hast Folgendes falsch gemacht, sondern das muss heißen, so und so viel Fehler. 10 Fehler, 8 Fehler, 5 Fehler. Das heißt, man hat erstmal einen gemeinsamen Maßstab hergestellt, unter dem die Schüler zu subsumieren sind. Also das logische Verfahren ist, von dem Inhalt der Fehler wird vollkommen abgesehen Und zwar warum? Weil es um sie überhaupt nur geht, insofern sie einen Maßstab abgeben, dafür die Leute in ein Verhältnis zueinander zu setzen, eben anhand der Fehler. Dieses Verfahren braucht notwendigerweise die leere Quantität. An diesem Verfahren selber sieht man, der Zweck der ganzen Veranstaltung kann nicht darin liegen, Fehler zu beheben. Dazu bräuchte man so eine Veranstaltung nicht. Dazu müsste man einen Fehler nicht als halben, doppelten oder sonst was kennzeichnen. Dazu müsste man nichts weiter tun, als auf seinen Inhalt eingehen und kritisieren. Also, die Fehler selber sind nichts anderes, als Mittel dafür, eine Benotung herzubekommen. Sie bilden das Ausgangsmaterial dafür, dass der Lehrer einen Fehlerspiegel erstellt. Er zählt Fehler, und mittels der Zählung kommt er dazu, eine Notenzuordnung zu machen. Das denkt er sich jetzt nicht so, als ich habe hier den Zweck, Leute einen Vergleich auszusetzen. Und um sie diesen Vergleich auszusetzen, lege ich einen Maßstab an sie an, der ziemlich gleichgültig ist gegen all das, was sie an Schwierigkeiten bei der Erarbeitung eines Gegenstandes haben oder nicht. Sondern er denkt sich etwas ganz anderes, nämlich, als Lehrer ist doch eine sehr vordringliche Aufgabe von mir, dass ich Gerechtigkeit gegenüber den Schülern walten lasse. Also der Standpunkt, den er durch seine Tätigkeit überhaupt erst in die Welt bringt, verglichen gehören sie anhand von Noten, den denkt er als ja, ein Gebot von Gerechtigkeit, was einfach so auf der Welt wäre und dem er unbedingt nachzukommen hätte. Von daher muss es natürlich auch einen Fehlerspiegel von 1 bis 6 mindestens geben. Denn der Lehrer sagt, einer, der einen Fehler hat, der kann doch unmöglich gerechterweise genauso bewertet werden wie einer, der meinetwegen 10 Fehler hat. Kleine Lüge dabei, demjenigen, der einen Fehler hat, dem kann es doch egal sein, was mit demjenigen passiert, der 10 Fehler hat. Für den Lehrer stellt es sich anders dar. Das Verhältnis des Vergleiches der Schüler, das er einnimmt zu ihnen, stellt sich ihm dar als eine Verpflichtung, die er ihnen gegenüber hat, diesen Vergleich auch wirklich gerecht durchzuführen. Also dem Schüler mit wenigen Fehlern ist er es schuldig, dem Schüler mit mehreren Fehlern eine schlechte Note zu geben. Das heißt, die Konkurrenz zwischen den Schülern, die überhaupt durch das schulische Verhältnis der Auslese eingerichtet ist, das will er nicht wahrhaben als etwas, was er betreibt, sondern eine quasi naturnotwendige Voraussetzung dessen, dass jemand überhaupt irgendetwas lernt. Und an dieser Voraussetzung darf er sich nicht versündigen, weil er sonst ja lauter Unrecht stiften würde, nach seiner Vorstellung. Nächste Feststellung, die er macht, der Lehrer. Er kriegt sehr schnell mit, dass Einser, Sechser, Fünfer, alles was dazwischen ist, sich normalerweise immer häufen bei denselben Leuten. Ein gewissenhafter Lehrer macht von dem Standpunkt her, von der Feststellung her, den Übergang dazu, eine Ursachenforschung zu betreiben. Wobei diese Ursachenforschung etwas ist, was sehr schnell zu Ende wäre, wenn man sich einmal den rationalen Kern von dem Phänomen vor Augen führt. Der geht nämlich nicht sehr schwer. Wenn es nun schon so ist, dass man Leute vor sich hat, denen man einen und denselben Lehrstoff vorsetzt, die natürlich sich sehr verschieden schwer tun, diesen Lehrstoff zu erarbeiten oder nicht, und man setzt einen Maßstab in die Welt, an dem sie beurteilt werden, der geht von 1 bis 6, dann ist es doch irgendwie eine Selbstverständlichkeit, dass sich die Leute auch auf diesen Maßstab verteilen. Das Selbstverständliche daran besteht schlichtweg darin, dass da etwas in die Welt gesetzt ist, was heißt eine Gleichbehandlung von Leuten, die halt nicht gleich sind. Nur von dem Standpunkt des, in Leuten gehört Lesen und Schreiben und meinetwegen sonst noch einiges an Bildungselementen beigebracht, wäre die Feststellung, dass die nicht gleich sind, dass sie sich verschieden schwer tun, verschieden schnell oder verschieden langsam sind, verschiedene Fehler haben, überhaupt kein Argument für nichts. Es gibt nie ein Argument dafür ab, dass sie sortiert gehören, sondern vom rationellen Standpunkt des Beibringens her, kommt man von der Feststellung, dass Leute verschieden schnell lernen, überhaupt nur zu dem einen Schluss, dass derjenige, bei dem es etwas schwerer geht, halt noch ein bisschen getriezt werden muss mit dem Stoff. Das ist alles. Für einen Lehrer ganz anders. Das Prinzip seines Vorgehens, dass Leute, die sich verschieden schwer tun, unter einen Maßstab subsumiert werden, das will er nie und nimmer als den Grund der Verteilung der Leute über den Notenspiegel feststellen. Das ist ja auch ein Witz. Er setzt einen Notenspiegel in die Welt, und macht dann ein Rätsel daraus, wie es denn kommt, dass die Leute sich auf diesen Notenspiegel verteilen. Ja, wozu hat er ihn denn gemacht, wenn er nicht dazu da sein soll, dass sich die Leute auf den Notenspiegel verteilen und er auf diese Art und Weise ein Kriterium zu ihrer Aussortierung bekommt? Einen anderen Zweck kann ein Notenspiegel nie haben. Also, der Lehrer macht sich jetzt auf die Suche nach Unterschieden an den Schülern. Und die Lüge, die immer schon vorausgesetzt ist bei dieser Suche, ist: die Unterschiede, die an den Schülern sind, die sind der Grund dafür, dass sie sich auf den Notenspiegel mehr oder weniger homogen verteilen. Also nicht die Tatsache, dass er überhaupt einen Notenspiegel einrichtet, was darauf schließen lässt, dass der Zweck der schulischen Veranstaltung darin besteht, die Leute anhand von Wissen zu sortieren. Denn nicht daran macht er es fest, dass sie sich auch tatsächlich auf den Notenspiegel verteilen, sondern daran, dass irgendwie Unterschiede an ihnen vorhanden sind. Die Unterschiede, auf die er dann kommt, die haben es ziemlich in sich. Erst über so einen Lehrer einfällt, bei einem, der seine liebe Not hat, auch nur das ABC oder das 1x1 sich einzubläuen. Wo kommt der eigentlich her? Aus was für einem Stall ist der eigentlich? Was? Der Vater ist Hilfsarbeiter, kann selber nicht einmal richtig lesen und schreiben. Ja, dann ist es ja kein Wunder. Kann einem zweierlei dran auffallen. Das Erste, das ist, wenn man es als Auskunft des Lehrers über seine eigene Tätigkeit ernst nimmt, ungeheures Armutszeugnis. Der sagt nämlich, ich habe an Schüler in meiner Klasse, Klasse führe ich meinetwegen 3-4 Jahre lang. In diesen 3-4 Jahren war Gegenstand des Unterrichts eben Lesen und Schreiben und was es sonst noch so gibt. Jetzt sagt er, nach den 4 Jahren, als Resultat meines 4-jährigen Unterrichts, stelle ich fest, der Mensch kann das nicht. Und woran liegt das? Ja, daran, dass er eine Herkunft hat, die es ihm verunmöglicht hat, das zu können. Wieder die rationelle Konsequenz wäre nichts weiter als, wenn einer schon aus einem völlig dödeligen Elternhaus kommt, wenn einer schon die ersten 6 Lebensjahre unter Analphabeten verbracht hat, die ihm wirklich nichts beibringen konnten, dann wäre es doch umso mehr Grund, dass, wenn er mal in die Schule kommt, ja, er eben sehr intensiv ausgebildet wird und sehr intensiv das nachholen muss, was er die ganze Zeit nicht gelernt hat. Von der Logik des Lehrers her genau umgekehrt. Weil einer das, was er in der Schule können muss, vorher nicht schon gelernt hat, wenigstens rudimentär, ist es eine Unmöglichkeit, dass er es in der Schule lernt. Geht einem richtig selbstverständlich von den Lippen als Lehrer. Das ist das Argument der sozialen Herkunft. Das Zweite, was einem auffallen kann an diesem Argument, das ist die Art und Weise, in der ein Lehrer die Klassenfrage einfällt. Und zwar nicht so, dass er, was er durchaus als Pädagoge noch könnte, irgendwie stutzig wird an dem Befund, dass es in einer Gesellschaft, in der es immerhin seit geraumer Zeit Schulpflicht gibt, in der also auch die Eltern, denen er bescheinigt, dass sie so ungeheure Dödel sind, dass sie ihre Kinder nicht mal richtig auf die Schule vorbereiten konnten, dass die ja wohl auch mal aus der Schule rausgekommen sind. Dass also in dieser Auskunft, es gibt nun mal sehr breite Schichten in unserer Bevölkerung, die setzen Kinder in die Welt und können denen auch nichts Rechtes erzählen. Dass das auch wiederum eine Auskunft über die Schule ist. Und zwar dergestalt, da gesagt wird, es gehört wohl ganz selbstverständlich zur Schule, dass sie, unabhängig davon, unbeschadet dessen, dass Lesen und Schreiben Pflichtfächer sind, jede Menge, ausgesprochen dumme Menschen entlässt. Dass eine Selbstverständlichkeit ist, dass eine staatliche Ausbildungsinstitution, in die jedes Kind rein muss, eine Riesenmenge von Leuten entlässt, die dann halt nicht sonderlich viel können. Ja, die ja sicher das Alphabet schon mal gelernt haben, aber das ist es dann auch. Das macht ihn alles nicht irre an seiner Tätigkeit und an der Institution, für die er arbeitet, sondern das ist ihm alles eine ganz selbstverständliche Begründung dafür, dass es so weitergehen muss. Sprich, dass es eine Notwendigkeit ist, für die er überhaupt nichts kann, dass sein Unterricht bei demjenigen nichts fruchtet, der die entsprechende Voraussetzung dazu nicht mitbringt. Das bedeutet, über die Schule erfährt man dabei, dass sie als eine Institution der Bildung, eine Institution, bei der man rudimentäre Bildungselemente nun mal beigebracht kriegt, überhaupt nur für denjenigen taugen kann, der darauf schon vorbereitet ist. Das heißt, die Institution, bei der man meinen sollte, da wird Unwissenheit behoben, setzt bereits voraus, dass die Unwissenheit weitgehend behoben ist, damit jemand, der in sie hineingerät, in sie hineingezogen wird, der Anforderung, die sie an ihn darstellt, auch wirklich nachkommen kann. Es gibt übrigens noch dieses Stoßen auf die Klassenfrage seitens des Lehrers. Als eine ganz eigene Abteilung, eigene Institution, die heißt Vorschule. Da haben sie ja mal gefunden, ja überhaupt Kinder, die aus irgendwie einem total miesen Milieu, wie sie das so nennen, kommen, die müssen überhaupt erst was, ja in die Lage versetzt werden, in die Schule gehen zu können. Das ist nicht damit zu verwechseln, dass sich die Leute zum Anliegen gemacht hätten, dass, wie sie das nennen, Unterschichtskinder in der schulischen Konkurrenz irgendwie zu Potte kommen. Sondern da sagen sie, es gibt so und so viele Kinder, bei denen befinden wir, dass an denen überhaupt erstmal die Voraussetzung dafür hergestellt werden muss, dass sie sich der schulischen Konkurrenz stellen können. Das heißt dann nicht, dass sie, wenn sie sich dieser Konkurrenz stellen, in ihr sonderlich viel zusammenbringen, darin sonderlich weit bringen. Das zeigt also wieder, einem Lehrer ist es selbstverständlich, dass die Schule eine Voraussetzung ausspricht. Die heißt, man muss einiges gelernt haben, um in sich hineinzufassen. Zweite Erklärung, die ein Lehrer hat, dafür, dass es eben sehr unterschiedlich zugeht in seiner Klasse. Das erste war Unterschichtskind, ja kein Wunder, der kann nichts. Zweite Sache, das genaue Gegenteil. Er stellt nämlich fest, gerade so wie bei Kindern, den Eltern eine gewisse Dummheit attestiert, wie sich bei denen immer die Sechser häufen, ja genauso häufen sich bei Akademikerkindern, Lehrersöhnchen und so weiter die Einser. Könnte man erst mal wieder sagen, ja und? Dann haben sie halt schon einiges vorher gelernt, umso besser. Für ihn heißt es aber, erstens, kein Wunder, sie haben ja zu Hause schon das gelernt, was in der Schule dann Stoff ist. Also wieder dieselbe Betrachtungsweise, die Schule unterstellt immer die Voraussetzung, dass man gelernt haben muss, um in ihr lernen zu können. Das zweite ist ein sehr gemeiner Standpunkt gegenüber diesen Musterschülern. Der heißt nämlich, überhaupt zu viel Einserschüler, zu viel ja Hochbegabte oder wie man das immer nennt, in meiner Klasse, die versauen ja die Maßstäbe. Die treiben ja den Notenspiegel ganz unglaublich hoch, dann können ja die anderen zu gar nichts anderem mehr kommen als zu Sechsern. Wieder die Lüge. Die Tatsache, dass er überhaupt diesen Maßstab anwendet an die Leute. Die Tatsache, dass er einen Vergleich an ihnen anstellt, bei dem ja selbstverständlich einer, der vorher schon ein bisschen was gelernt hat, einen vehementen Konkurrenzvorteil hat. Diese Tatsache, die einschließt, dass halt diejenigen, die sich schwerer tun mit dem Lernen, aus verschiedensten Gründen, in der Sortierung, die der Lehrer ins Werk setzt, unten durchfallen. Die interpretiert er jetzt um als, das wäre eigentlich irgendwie der Schuld derjenigen, die gut sind in der Schule. Lässt also wieder gekonnt den Maßstab, den er anwendet, aufgrund dessen die Schlechten überhaupt durchfliegen, gekonnt raus, indem er ihn als eine selbstverständliche Notwendigkeit unterstellt. Ja, wenn man den Standpunkt der Sortierung anhand eines Notenspiegels, also eine quasi Naturnotwendigkeit des Unterrichtens von Leuten unterstellt, dann kann man tatsächlich auf einen Gedanken kommen, wie überhaupt, dass da Gute drin sind, ist eigentlich der Grund dafür, dass die Schlechten schlechte sind und durchfliegen, also müssen sich, fast gesagt, die Schlechten eigentlich bei den Guten bedanken dafür, dass sie aussortiert werden. Andere Lehrer kommen womöglich noch auf den Gedanken bei schlechten Schülern. Naja, gut, denen gegenüber habe ich ja ganz besondere Verpflichtung. Die heißt, die Bildungselemente, um die es geht, die müssen sie jedoch mitkriegen. Ähnlich wie es als Vorschule die Veranstaltung gibt, die Leute überhaupt für die schulische Konkurrenz zu befähigen, kommen dann Lehrer auf den Übergang zu sagen, ja, schlechten Schülern, denen darf man nicht einfach so den Bescheid erteilen, ihr gehört weg, sondern denen muss man doch immerhin eine Chance geben, das heißt dann Nachhilfe. Die Nachhilfe, die gegeben wird, ist allerdings nicht zu verwechseln damit, dass der Lehrer eine Kritik an der schulischen Konkurrenz hat. Die betreibt er ja gerade. Sondern der Standpunkt hier ist, hier habe ich einen vor mir, der in der schulischen Konkurrenz schlechter dasteht, als er eigentlich dastehen müsste. Also probiere ich, dieses Resultat ein bisschen zu korrigieren. Na gut, das mag dann auch so gehen, dass einer, der im normalen Unterricht partout die Orthographie nicht lernen konnte, dann ein halbes oder ganzes Jahr lang in einer Extramühle gesetzt wird, Dort wird es ihm eingebimst und dann kann er meinetwegen seinen Namen und noch ein bisschen mehr richtig schreiben. Aber was heißt das? Nicht jetzt kann er es, jetzt ist es gut, sondern jetzt hat er eine andere Voraussetzung dafür, an der schulischen Konkurrenz weiter teilzunehmen. Heißt ja nichts weiter als das Resultat der Aussortierung, das eben den Schlechten bevorsteht, wird jetzt an dem nicht ganz unmittelbar exekutiert, sondern es wird ein bisschen ja nach hinten rausgeschoben, gestreckt, verlängert. Das heißt also, wenn jetzt ein solcher, der nach einem Jahr Nachhilfe, einweg die Orthographie beherrscht, und dann in allen möglichen anderen Wissensgebieten, mit denen er es zu tun hat, weiter versagt, dann hat der Lehrer folgende Gewissheit. Jetzt habe ich doch wirklich alles Menschenmögliche getan für den. Und jetzt geht es immer noch nicht. Also, lautet der Schluss, ich habe die Voraussetzung für ihn verbessert. Für ihn hat es nicht genutzt oder viel zu wenig genutzt. Also ist er einer, der irgendwie nicht taugt. Das ist bei allen Varianten, die Lehrer so in der Betrachtung ihrer Tätigkeit drauf haben müssen. Entweder die ganz knallharte, einer muss es auf Anhieb packen, sonst fliegt er raus. Oder die Variante, nein, man muss ihnen noch Chancen geben, man darf nicht gleich bei 10-jährigen Kindern ein endgültiges Urteil fällen, was sie können oder nicht. Man muss bis 15 warten. Egal, was sie da für Meinungen haben. Von ihrer Tätigkeit her und dem, was sie sich über ihre Tätigkeit denken, kommen sie alle notwendig irgendwann zu dem Schluss zu sagen, es gibt überhaupt Schüler, die sind nicht begabt. Das ist ein Urteil, das hat es in sich. Das heißt nämlich, der Mangel, den sie an den Schülern feststellen, der für sie immer eine Notwendigkeit der Aussortierung der Schüler ist, den wollen sie nicht betrachten als, den wollen sie gerade, weil sie sie aussortieren anhand des Mangels, nicht betrachten als, naja, eben ein Haufen Fehler, den der Schüler macht. Nicht als eine irgendwie mangelhafte Betätigung seines Geistes, nicht als ein Punkt, der an ihm zu kritisieren ist, an dem ihm klarzumachen ist, wie er was besser zu machen hat, sondern sie machen, indem sie dem Schüler mangelnde Begabung attestieren, einen ganz anderen Schluss. Der heißt nämlich, der kann das nicht, also sehe ich daran, dass er es nicht können kann. Das ist die Verlängerung dabei. Logisch, es ist eine Konstruktion, für die absolut keine Vernunft spricht. Sie behaupten nämlich ein theoretisches Weiß-Warum dafür, dass Schüler immer rausfallen. Das Weiß-Warum nennen sie Begabung. Logischerweise müsste da immer die Verlängerung kommen, die heißt, ich weiß überhaupt, eine Disposition oder sonst was, wie das genannt wird, im Schüler, die ist dafür verantwortlich, dass er nicht in der Lage ist, das Einmaleins zu lernen, nicht in der Lage ist, die Rechtschreibung zu lernen. Ja, nur jeder Pädagoge wird sich sehr schwer tun und jeder Lehrer, so eine Disposition tatsächlich dingfest zu machen. Tatsächlich nach gründlicher Untersuchung eines Schülers festzustellen, aha, hier fehlt das Einmaleins-Gen. Ja, das will auch niemand behaupten. Aber genauso behandeln sie es. Theoretisch ist die Konstruktion Begabung überhaupt nichts anderes als eine Verdopplung dessen, was sie an dem Schüler feststellen, in eine Disposition, die er hat. Sie stellen ja die Begabung überhaupt nicht getrennt fest von dem, wofür sie dann verantwortlich sein soll. Sie stellen ja nicht fest, die Begabung ist folgendermaßen beschaffen, und aus ihrer Beschaffenheit kann ich schließen, dass jemand, der sie nicht hat, auch das Einmaleins nicht lernen kann. Sondern sie verfahren ja gerade umgekehrt. Sie sagen, es muss irgendeinen Bewirker geben dafür, dass jemand in der Lage ist, Einmaleins und Schreiben zu lernen. Wenn er das nun nach vielen Bemühungen nicht gelernt hat, ist mein Schluss der, dieser Bewirker, der offensichtlich unbedingt notwendig war, der war bei dem nicht vorhanden. Also rein von dem Resultat, das sie hergestellt haben, durch diese Lektion haben sie halt Leute vom Wissen ausgeschlossen. Dann können sie halt auch einiges nicht. Ja, gerade dieses Resultat führen sie jetzt zurück auf eine irgendwie geartete Natureigenschaft am Schüler, die sie aber überhaupt nicht näher benennen können, sondern deren Benennung immer nur in nichts anderem besteht als ihre Zurückführung, als auf das Resultat an ihnen, das sie als Lehrer selber hervorgebracht haben. Das ist die theoretische Dummheit an dem Begriff Begabung. Und es ist zugleich die Auskunft darüber, wie so ein Lehrer, der doch die Unwissenheit darüber, dass er die Leute übers Wissen verglichen hat und Leute, die sich nicht schnell genug aneignen konnten, aussortiert hat, wie er diese Unwissenheit also hervorgebracht hat, wie er sich darüber ein gutes Gewissen hält. Dieser Ausdruck Begabung schließt nämlich aus einen Gedanken, der heißt, ich habe es hervorgebracht, ich habe einen Maßstab der Sortierung der Schüler in die Welt gesetzt. Ja, wenn man den schon in die Welt setzt und sie unter diesen Maßstab subsumiert, was soll denn dann alles anderes herauskommen, als dass sie dann sortiert sind? Nein, ganz anders. Er führt alles, was er treibt, seine Art der Wissensvermittlung, bei der immer das Wissen nur sehr bedingt vorkommt, als Mittel dafür, dass sich die Leute an ihm zu bewähren haben, er führt das zurück auf eine Eigenschaft, die sie nun mal an sich haben und an der niemand und er schon gleich gar nicht irgendwas ändern kann.
Ja. Das ist in den Schüler sehr begabt, aber ein Schüler ist wegen der Kultur, der also nur verdient. Weil du weißt, dass der Begabung nicht in der Lebenskraft und der Jungen
ist. Dann merkst du, dass der sehr verschiedene Arten der Beurteilung für seine Schüler hat. Nämlich, der hat durchaus die Freiheit in der Beurteilung, die heißt, es kann sein, dass einer die Voraussetzung einfach nicht hat. Es kann auch sein, das ist übrigens der zweite Punkt, Motivation heißt der, dass einer partout nicht will, wo er doch könnte. Also einen kurzen Vorgriff darauf. Da macht der Lehrer wieder ein eigenes Betätigungsfeld für sich draus. Nämlich der Wille, der nicht so richtig auf Zack ist, der muss von ihm auf Zack gebracht werden. Heißt aber immer, egal zu welchem Befund er kommt, egal ob er sagt, naja, ein bisschen Adept, der sich aber angeschränkt hat, oder einer, der irgendwie hochbegabt ist, der aber stinkfaul ist, immer kommt er zu dem Schluss, das, was ich mit ihm mache, seine Auswanderung, ist eine Notwendigkeit, die an ihm liegt. So rationell genommen kannst du übrigens auch sagen, wenn tatsächlich ein Schüler, was es durchaus gibt, ist er nicht nur als Resultat der Lehrertätigkeit, nicht nur als Resultat der Selektion, wenn tatsächlich Kinder sich auf den bornierten Standpunkt stellen, erzeugt, was ein objektiver Bildungsmittel ist, Lesen und Schreiben nicht lernen zu wollen, dass ihnen zu blöd ist oder weil sie sich sonst irgendwelche Fatzen einbilden.
Es ist
ja. Genau. Du hast recht in dem Punkt, dass denen tatsächlich vorgeschrieben ist, was sie an schulischer Ausbildung machen. Und zwar sehr minutiös. Lernziele, Notengebung sowieso. Geht sogar bis dahin, dass ein Lehrer, der eine Schulaufgabe macht, bei der nur Einser rauskommt, diese Schulaufgabe halt passieren muss. Einfach weil die gewünschte Sortierung dabei nicht rauskommt. Gut, aber jetzt überleg mal Folgendes. Die haben keine andere Wahl als Lehrer. Aber das Erste ist, es zwingt einen kein Mensch, ein Lehrer zu werden. Das weiß man doch, was man treibt, wenn man diesen Beruf ergreift. Das Zweite ist, wenn man schon Lehrer ist, zwingt einen immer noch keiner, sich genau die verkehrten Gedanken, die ich hier aufliste, zu seinem Beruf zu machen. Also die Notwendigkeit, die ich behaupte, die Notwendigkeit in dem Sinn, was macht sich ein Lehrer notwendig für falsche Gedanken zu seiner Tätigkeit, die ist nicht zu verstehen in dem Sinn, jemand, der einmal diesen Beruf ergriffen hat und vor der Klasse steht, der kann überhaupt nicht anders als diese ganzen Idiotien sich denken. Ich habe dich ja kurz nicht verstanden. Eben.
Deswegen
ist übrigens auch Thema dieser Veranstaltung nicht, was macht ein Lehrer mit der Absicht, wenn der Lehrer sich hier rein verirrt hat, ihm zu sagen, er soll bitte schön mit der Selektion aufhören. Dass das nicht geht, das wissen wir auch. Sondern er soll, wenn er diesen blödsinnigen Beruf schon hat, damit aufhören, alles, was er von Staats wegen als Gestalter Beamter macht, sich zurechtzudenken, zurechtzulügen, als irgendeine Notwendigkeit im Kind, der er Folge zu leisten hätte. Also dieser Begriff Begabung, bei dem falsch stehen geblieben war, der ist nichts anderes. Er hat eine Notwendigkeit am Kind ausgemacht und die zwingt ihn quasi dazu. Gut, über dieses Argument. Er hat Notwendigkeiten vor sich, die er exekutiert. Also das Resultat seiner Tätigkeit ist eigentlich überhaupt nicht das Resultat seiner Tätigkeit, sondern das Ausfindigmachen von Notwendigkeiten an Kindern, die dann die Aussortierung, die schulische, die Selektion, die spätere Verteilung auf die Berufshierarchien der bürgerlichen Gesellschaft hervorbringen. Wenn er das einmal betrachtet hat als Notwendigkeiten am Kind, heißt das für ihn, dass er zum Zyniker reinsten Gewissens geworden ist. Das heißt nämlich weiter, die Aussortierung, die er macht, und die Weiterempfehlung von guten Schülern ans Gymnasium, die betrachtet er sich selbst als jeweils eine Wohltat an das Kind. Nämlich, bei den Einserschülern ist es sowieso klar, hochbegabt, fleißig, der gehört gefördert. Bei den schlechten Schülern, bei denen er sagt, ja, die sind nicht begabt, kommt er einfach von seinem Befund, das sind welche, die können das, was sie können sollen, gar nicht können, zu der Verlängerung, also ist es doch eigentlich eine Belastung, wenn man solche Leute überhaupt mit Wissen behelligt. Ja klar, wenn einer so einfach so beschaffen ist, dass er Wissen sich nicht aneignen kann, dann ist es ja wirklich eine Untat, wenn man ihn dauernd hineinsetzt in die Schule und ihm es einwimsen will. So denkt sich der Lehrer. Also, die Aussortierung, die einer erfährt, heißt praktisch nichts anderes, als über ihn ist ein Urteil gefällt worden. Vom Lehrer ist ein Übergang bewerkstelligt worden, vom Fehler, den einer macht, zu dem karriereentscheidenden Unterschied zu seinen Mitschülern. Und das denkt sich der Lehrer jetzt als einen Dienst, den er an eben diesem aussortierten Schüler geleistet hat. Nämlich er hat ihn davor bewahrt, in irgendwelche Tätigkeiten oder Berufe oder Ausbildungen reinzurutschen, für die er doch gar nicht geeignet ist und in denen er von daher ganz furchtbar unglücklich wäre. Also, man geht zu den Eltern und sagt, ja, also ihr Sohn ist ja ein lieber Mensch, fleißig, bemüht sich, höflich, nett, alles Mögliche, aber den darf man doch nicht belasten damit, dass man ihn ins Gymnasium tut. Und stellen Sie doch bitte Ihren elterlichen Ehrgeiz ein bisschen zurück. Das Beste, was ihm passieren kann, ist, er lernt einen praktischen Beruf. Man sieht also, die Verlängerung in die Berufshierarchie hinein heißt, von dem Standpunkt der Aussortierung der Leute, die nichts anderes ist in der Betrachtung des Lehrers als ein Gerechtwerden ihren Voraussetzungen. Von diesem Standpunkt her ist auch dasjenige, wofür diese schulische Selektion Mittel ist, nämlich die Verteilung der Leute auf die Berufshierarchie, der Übergang dazu, diese Berufshierarchie selbst und die Art, wie die Leute darauf verteilt sind, zu betrachten als einen letztendlichen Dienst an der Disposition der Leute. Da verkehrt sich einiges. Nicht, es gibt handwerkliche Berufe, es gibt Universitätsprofessoren, es gibt Arbeiter, es gibt Straßenbahnschaffner, was der Teufel was, weil das alles Tätigkeiten sind, für die in dieser Gesellschaft ein wie auch immer gearteter Bedarf besteht. Also werden Leute dazu aussortiert, auf diese Tätigkeiten abgestellt zu werden. Sondern jetzt gibt es Leute, die sind handwerklich begabt. Ja, Gott sei Dank gibt es auch die entsprechenden Tätigkeiten für sie. Das sind dann immer ausgewalzte Dummheiten der Art, wie, das wäre ja furchtbar, wenn jeder Universitätsprofessor wäre. Was übrigens nicht heißt, dass wir die für ungeheuer gescheit halten. Aber die Ausmalung geht dann weiter. Ja, erstens, die praktisch begabten Leute müssen etwas tun, was ihnen überhaupt nicht liegt. Und zweitens, keiner wird Semmeln backen. Das sind pure Dummheiten, die nicht weiter zu widerlegen sind. Nur, die taugen sehr gut als Ausmalung des guten Gewissens des Lehrers an diesem Punkt. Also soweit erstmal zum ersten Punkt, Notengebung. Also wenn es jetzt noch dazu irgendwas gibt, dann was gesagt, der nächste Punkt wäre ansonsten Disziplinierung, Motivation. Ein Lehrer hat nicht nur das Ideal der Kindgemäßheit seines Tuns drauf, sondern er hat auch ideale Vorstellungen darüber, wie sein Unterricht ablaufen sollte. Nämlich, das Beste ist, da sind lauter engagierte junge Leute drin, die mittun, die sich begeistern für alles Mögliche, was an Unterrichtsstoff auf den Plan kommt und so weiter und so weiter. Also er hat durchaus das Ideal, die Vorstellung, das, was er an Bildung vermittelt, das sollte schon die Leute begeistern. Und diese Begeisterung will er als Lehrer auch mitbekommen. Was er bemerkt an seinen Schülern, ist das pure Gegenteil. Und zwar ist das durchaus nicht zufällig, sondern es ergibt sich geradezu aus der Art und Weise, mit den Schülern umzugehen, wie sie unter der Abteilung 1, Notengebung, abgehandelt wird. Die Behauptung ist, in seinen Schülern hat der Lehrer überhaupt nichts anderes vor sich als das Spiegelbild seiner Tätigkeit ihnen gegenüber. An was wird der Mensch gewöhnt? Es kommt so ein Sechsjähriger in die Schule. Ausgangspunkt mag durchaus erstmal sein, er wird mit allem möglichen Zeug, mit Bildungselementen konfrontiert, wird ihm nahegebracht, von denen er sich nicht ausgesucht hat, dass er die lernen will. Heißt auch durchaus, ein sechsjähriges Kind, das beschließt, das ist alles nichts. Lesen und Schreiben taugt nichts, mag es nicht, das mag lieber was anders machen. Ja, demgegenüber muss man auch tatsächlich den vernünftigen Standpunkt des Du hast das zu lernen geltend machen. Also das Ideal, das heißt, Kinder sind von Haus aus unglaublich neugierig, für alles interessiert. Das halte ich für unsinnig. Nur, was der Lehrer mit ihnen macht, gerade indem er die normale Vorgehensweise der Selektion mit ihnen betreibt, heißt, er gewöhnt ihnen einen ganz spezifischen Umgang mit Wissen an. Der heißt, ein Kind, das in die Schule kommt, kriegt sehr schnell mit, ich muss alles Mögliche lernen, erstmal nichts Schlechtes. Zweitens aber, das, was ich lernen muss, das zählt ja überhaupt nicht oder nur sehr bedingt als Mittel für mich, damit ich es dann weiß. Nicht ich lerne lesen und schreiben und dann kann ich's, sondern bei allem, was er lernt, kriegt er mit, das ist ein Mittel für mich, aber dafür, dass ich mich in der schulischen Konkurrenz bewähre. Das bedeutet, den Kindern wird angewöhnt, ein Umgang mit Wissen, der rein opportunistisch ist. Sie eignen es sich an, in der Art und Weise, dass ihnen immer klar ist, das Wissen ist überhaupt nicht dazu da, mir ja eben über das, was es beinhaltet, Auskunft zu geben. Die elementaren Bildungselemente des Alphabets und des Rechnens und darüber hinaus halt Auskünfte darüber, wie die Welt so beschaffen ist. Sondern es ist dafür da, dass ich mir in der schulischen Konkurrenz einen Ausweis verschaffen kann, indem ich es mir aneigne und es ausspucke, darüber, dass ich bei der Sortierung möglichst in die oberen Ränge bekomme. Das denkt sich ein Kind so nicht, aber es kriegt es praktisch sehr schnell mit. Das heißt, in der Art und Weise kriegt der Mensch Wissen überhaupt nahegebracht. Das Resultat ist dann eine Schulklasse, die genau das Gegenteil von dem ist, was die Idealvorstellung des Lehrers wäre. Ja, von dem Standpunkt her stellt sich sowas wie eine Begeisterung für die Erarbeitung irgendeines Dinges tatsächlich nicht ein. Wie soll es denn auch? Das bedeutet, die Kinder wissen doch bei allem, was sie an Fragen stellen, dass das ja schon wieder die Mitteilung an den Lehrer beinhaltet. Dass sie das, was sie jetzt eigentlich schon wissen sollten, eigentlich noch gar nicht wissen. Das heißt, es ist ja eigentlich schon wieder ein Anlass dafür, sie in irgendeiner Weise herabzustufen. Kind kriegt über die Ecke sehr leicht mit, dass ein Standpunkt, den es einnehmen mag, derart, ich will diesen und jenen Gegenstand jetzt genau wissen, ich will darüber Bescheid wissen, sehr schnell im Gegensatz gerät zu dem Zweck der schulischen Veranstaltung. Der Lehrer bekommt es wieder genau andersherum mit. Nämlich, das ist furchtbar, die Kinder sind total notenfixiert. Das stellt er fest als Mangel an den Kindern, Notenfixiertheit. Und ganz selbstverständlich unterstellt ist dabei eben, dass die Betreibung dessen, worauf sie fixiert sind, halt die Benotung, nichts anderes ist als ja, sein eigenes Werk. Wer hat sie denn daran gewöhnt, dass Fehler, die sie machen, etwas sind, was man möglichst irgendwie verbirgt, was man vertuscht, wo man auf gar keinen Fall selber mal den Standpunkt einnimmt, ich habe dies und jenes nicht verstanden, erklär's mir nochmal. Und wo man den Standpunkt einnimmt aus sehr taktischen Gründen, der heißt, ja, hoffentlich kommt der jetzt nicht drauf, dass ich das jetzt noch nicht verstanden habe, sonst. Es sind also einige Praktiken, die da entstehen, die durch die schulische Selektion hervorgebracht werden, die den Lehrer sehr stören. Einmal abschreiben tun sie. Das ist für Lehrer meistens eine sehr große Kränkung. Da werden Schulaufgaben veranstaltet, bei denen klar ist, die Leute werden daran sortiert, Sie werden so gesetzt, dass sie möglichst nicht in der Nähe voneinander sind und ein bis zwei Lehrer sind im Raum und passen auf wie die Haftelmacher. Wenn dann doch einer erwischt wird, ist es ein Vertrauensbruch. Wieso kommt es dazu, fragt sich ein Lehrer. Eben, sie sind notenfixiert. Oder, das nächste, womit er zu tun hat, Schüler, bei denen sich mehr und mehr herauskristallisiert hat, dass sie es wohl nicht packen werden. Die kriegen das ja schon auch mit. Da sagt der Lehrer, das ist aber sehr schlecht, dass die aufgeben. Ja, wenn sie aufgeben, sind sie ja direkt ein Hindernis für meinen Unterricht. Dann sitzen sie herum und haben resigniert, stören womöglich, weil sie wissen, es kommt für sie auch sowieso nichts mehr an. Oder dritte Art, an der er es bemerkt, Opportunismus. Er bringt ein neues Thema an im Unterricht. Von seinem Ideal her müsste es jetzt so gehen, dass alle Feuer und Flamme sind. Hurra, neues Wissen. Mit welcher Frage sieht er sich sofort konfrontiert? Ist das prüfungsrelevant? Schreiben wir eine Schularbeit darüber. Also sofort die offen eingeholte Erkundigung. Das, was du mir jetzt überhaupt an Stoff anbringst. Ist das überhaupt etwas, was ich können muss? Ist das ein Wissen, was zu dem Bereich gehört, an dem ich überhaupt aussortiert werde? Das alles stört den Lehrer gewaltig. Stört ihn so sehr, dass er für sich selber einen Handlungsbedarf sieht. Sein Ideal ist nämlich, Schüler haben mitzutun bei dem, was ich mache. Er nimmt als Auskunft über die Schüler durchaus einen Befund wie, Kinder sind von Haus aus wissbegierig, lernbegierig. Und die Tatsache, dass er halt eine Klasse von Leuten vor sich hat, die taktieren auf Grundlage dessen, wie der Lehrer mit ihnen umgeht, das gilt ihm nicht als Beleg des Gegenteils, sondern das heißt für ihn, das, was ich weiß als die eigentliche Natur der Kinder, ungeheuer wissbegierig aufgeweckt und so weiter, das muss ich an ihnen überhaupt erst hervorbringen, weil es ja so an ihnen noch nicht vorzufinden ist. Heißt für den Lehrer, wenn der kindliche Wille nicht so aussieht, wie es seinen Vorstellungen anderen ein Widerspruch in sich ist. Das wäre als Ideal tatsächlich so etwas wie, man hat einen Menschen vor sich, der einen freien Willen hat. Man will, dass der freie Wille von ihm bestimmten Inhalt hat und stellt sich auf den Standpunkt, der freie Wille, den er hat, ist überhaupt erst ein wirklicher freier Wille dann, wenn er den Inhalt bekommen hat, den ich für ihn vorgesehen habe. Und dass er den tatsächlich bekommt, das kann ich auch an ihm durchsetzen. Das Ideal der Motivation heißt also, es ist der Widerspruch eines freien Willens, der herstellbar, der determinierbar ist durch den Lehrer. Und genau diese Determiniererei meint er auch sehr erfolgreich zu betreiben, durch die ganzen Maßnahmen, die er Motivation nennt. Und das Lustige dabei ist, bei seinen Maßnahmen kann es ihm durchaus passieren, dass er Erfolg hat. Woran der liegt, darüber wird noch zu sprechen sein. Was fällt einem Lehrer ein, wie er auf die Schüler eingeht, wenn sie eben einen Willen erkennen lassen, der ihnen nicht passt? Zum Beispiel bei Schülern, die aufgeben, sagt er, überhaupt eine Notenfixierung ist schuld daran, dass der jetzt so immer so zwischen 5 und 60 bewegt und der es wahrscheinlich nicht schaffen wird, auf einmal resigniert. Also da muss er richtig gewollt dumm, muss man schon sagen, den Standpunkt einnehmen. Das, was ich als Maßstab an ihn anlege, die Benotung, darauf kapriziert der sich, das ist ja furchtbar. Er sollte sich doch eigentlich an dem Wissen freuen, was ich ihm beizubringen habe. Also ein gutmütiger Lehrer, ein gewissenhafter Lehrer wird sich also an so einen Schüler wenden und sagen, und ihm nahelegen, den gültigen Maßstab der Selektion, eben den Notenspiegel von 1 bis 6, bei sich überhaupt nicht gelten zu lassen. Über den so zu denken, als gäbe es ihn überhaupt nicht. Und das wäre der eigentliche Zweck der Schule ein ganz anderer, nämlich er tut mit und lernt ein bisschen was. Also, sich so einzurichten auf das fertige Ergebnis der Selektion, das heißt, du fliegst raus, als ginge es darum überhaupt nicht. Das geht sogar so weit, dass ein Lehrer dann zu richtig dümmlich perfiden Arten der Ermunterung greift. Die heißt ja, immerhin ein 5 plus hast du. Vorher hast du noch einen 5er gehabt. Wo der Schüler, an den das gerichtet ist, selbstverständlich weiß, dass ihm das einen Dreck nützt. Aber Der Lehrer hat ihnen nahegelegt, den Erfolgsmaßstab, der der offizielle ist, nicht gelten zu lassen und für sich ganz persönlich einen fiktiven Erfolgsmaßstab sich zuzulegen. Nämlich unabhängig davon, ob ich jetzt durchfall oder nicht, will ich mir die Sache so zurechtlegen, dass das etwas weniger schlecht sein, als ich vorher war, eigentlich schon ein ganz ungeheuerlicher Erfolg für mich ganz persönlich ist. Er legt also diesem schlechten Schüler nahe eine psychologische Begutachtung seiner selbst. Die heißt, das Schlimme ist überhaupt nicht, dass ich hier aussortiert werde und dass das einige Konsequenzen für mein weiteres Fortkommen hat, sondern schlimm wäre es ja überhaupt erst, wenn ich mit mir selber nicht mehr zufrieden sein könnte, wenn ich mich selber nicht irgendwie mehr gut finden dürfte. Da ist ein Lehrer allerdings dahinterher, dass diese Verlängerung ein Schüler möglichst nicht macht. Heißt im Übrigen, wie ein Schüler auf so eine Art von Anmache vom Lehrer einsteigt, es bleibt ihm überlassen. Es gibt halt Durchfallkandidaten, die husten dem was. Und es gibt welche, die begehen dann den Fehler, so eine Auskunft. Du hast dich doch immerhin schon verbessert auf, als einen echten Trost zu nehmen. Nicht deswegen, weil sie sich einbilden, das würde an ihrer Lage praktisch irgendwas ändern, sondern weil es ihnen zur Gewohnheit geworden ist. Das Resultat der Selektion, das an ihnen hervorgebracht worden ist, zu begutachten als eine mangelhafte oder gute Eigenschaft an ihnen selber. Also genau die Betrachtung der Begabung, die der Lehrer an sie anlegt, an sich selbst anwenden und dann sich womöglich angesichts ihrer Sortierung nur noch das eine Problem machen, dass sie über sich ja jetzt ein Urteil fällen müssten, das hieß, irgendwie tauge ich nichts. Und das will ein Lehrer nicht haben. Obwohl das praktische Urteil überhaupt nichts anderes ist. Oder worauf kommt der Lehrer noch an Motivierungstechniken? Er stellt fest, Kinder langweilen sich bei dem, was sie lernen sollen. Möglicherweise fällt ihm ein, es sind ja Kinder, also muss man ihnen was ganz anderes anbieten, nämlich einen spielerischen Unterricht. Ausgehen mag das Ganze folgendermaßen, wird auch häufig praktiziert und wie die Leute, die es betreiben, meinen, auch sehr erfolgreich praktiziert. Nämlich, man richtet für Schulanfänger ein Klassenzimmer ein, das ist noch so ein ganz kleines bisschen Kindergarten. Also da ist eine Spielecke drin und sind Bänke drin. Da dürfen sie dann immer ein bisschen schreiben lernen und dann zwischendurch dürfen sie sich in die Ecke platzieren und Bauklötze bauen. Jetzt mag es vorkommen, dass die Schüler sich darüber freuen, dass sie Bauklötze bauen. Als was interpretiert das ein Lehrer, der diese völlig andere Tätigkeit, das Spielen eben, das nichts mit dem Schreibenlernen zu tun hat, ist jetzt ein Mittel dafür, dass eine Begeisterung fürs Schreiben zustande kommt. Wo die Begeisterung, wenn sie doch überhaupt da ist, eben sich darauf bezieht, dass er jetzt mit den Bauklötzen herumspielt und mit nichts anderem. Oder in höheren Klassen. Motivationstechnik, die etwas anders geht, nämlich überhaupt, ich biete denen jetzt mal an, dass ich nicht ein Thema setze, worüber im deutschen Unterricht oder sonst wo diskutiert wird, sondern die sollen jetzt mal ganz frei ein Thema wählen können. Und das machen wir dann. Das muss sie doch wirklich begeistern. Die Schüler wählen frei den Gegenstand. Und der Lehrer bekommt in so und so vielen Fällen mit, das hat ja wunderbar eingeschlagen. Jetzt sind sie ja tatsächlich womöglich begeistert. Und sieht dabei seine Ansicht, dass er in der Lage wäre, den Willen anderer Leute tatsächlich in seinem Sinne herzustellen, bestätigt. Nur die Täuschung dabei ist, er hat nicht einen Willen hervorgebracht, sondern aufgrund seiner Motivierungstechnik haben seine Schüler mitbekommen, dass es für sie sehr tauglich ist, auf diese Art des Vorgehens taktisch einzusteigen. Sie bekommen mit, wenn einer das Motivieren anfängt. Das heißt, entweder er macht etwas, das heißt Auflockerung des Unterrichts. Oder er sagt, ich darf selber ein Thema wählen und über das Thema wird dann eine Schulaufgabe geschrieben. Was dann auch eine Verlängerung des Enthusiasmus sein soll. Weil man das Thema selber gewählt hat, soll man auch begeistert darüber sein, dass man darüber getestet wird. Gut, das kriegt ein Schüler mit, dass er, indem er sich auf diese Tour des Lehrers einstellt, er selber den Schulalltag sich ein bisschen lockerer gestalten kann. Das kriegt er mit. Jetzt sagt er, ein Thema muss ich selber vorschlagen. Was mache ich jetzt? Ich schlage ein Thema vor, möglichst eines, bei dem der Lehrer nicht gleich sagt, das ist eins, das ist für die schulischen Zwecke, für das, was Thema des Unterrichts sein soll, völlig ungeeignet. Also, ich denke mir ein Thema aus, von dem der Lehrer gleich findet, das ist gut ausgewählt, das hätte ich selbst nicht besser machen können. Und dann kann ich womöglich um dieses Problem selber noch ein bisschen nach meinem Gusto herumspinnen, habe also ein bisschen Luft, hab's in dem schulischen Alltag eine Spur leichter, als in dem Zustand, der normalerweise vorhanden wäre, nämlich der Lehrer setzt mir einfach vor, was ich zu machen habe. Das heißt, das Ideal des Lehrers, den Willen herstellen zu können, das kriegt ein Schüler offenbar mit, kann sich, wenn sich die meisten wahrscheinlich aus ihrer eigenen Schulzeit auch erinnern können, Lehrer kommen irgendwie enthusiastisch in die Schule, in das Klassenzimmer hinein und lassen sich sowas einfallen wie, jetzt machen wir mal die Sitzordnung ganz anders. Na gut, dann macht man es begeistert mit. Was hat man davon? Ja, zumindest mal, dass man jetzt eine Viertelstunde nicht Latein pauken muss, sondern die Bänke umstellt. Da kann man sich ein bisschen... hat man wenigstens sowas ähnliches wie sein Ruder dabei. Das heißt, der Erfolg von dem, was der Lehrer an Motivation macht, basiert auf überhaupt nichts anderem als der Tatsache, dass die Schüler sich taktisch drauf einstellen. Der Lehrer selber sieht es ganz anders. Jetzt sind sie ja interessiert. Wunderbar. Jetzt habe ich genau das richtige Mittel gefunden. Die andere Möglichkeit übrigens, was auch schon für sich genommen die praktische Widerlegung des Gedankens des Lehrers ist, dass er ein ungeheuerlicher Techniker im Herstellen von einem botmäßigen Willen wäre. Die andere Seite heißt, die Motivation haut hin, wenn sie hinhaut und ansonsten eben nicht. Ja, ganz einfach deswegen, weil es in das Belieben der Schüler gestellt ist, wie sie sich auf diesen praktischen Vorstoß des Lehrers jetzt einstellen wollen. Ob sie entweder mitspielen und dem Lehrer richtig vorführen, wie großartig es erst versteht, sie zu motivieren, oder ob sie es halt nicht wollen. Das heißt, das passiert dem Lehrer immer wieder, dass er motiviert wie ein Wahnsinniger und die bleiben halt genau die schlaffen Säcke, als die er sie am Anfang vorgefunden hat, und er ärgert sich drüber. Ja, das bringt den Lehrer auch nicht dazu, dass er den Schluss zieht, dass sein Ausgangspunkt, die Schüler hätten einen unglaublichen Lernwillen in sich und man müsste ihn nur rausbuddeln, irgendwie falsch wäre, sondern er findet neue Hindernisse. Nämlich, entweder ist es ein Mangel an den Schülern, eigentlich gehörten sie motiviert, aber sie sind einfach nicht motivierbar. Unreif sind sie dann. Oder, eine sehr beliebte Art der Erklärung ist dann auch die sehr unkollegiale, der Vorgänger hat sie versaut, jetzt ist mit ihnen überhaupt nichts mehr anzufangen. Das ist dann der Übergang dazu, dass der Lehrer eher gemein wird. Das heißt, wenn er sieht sich dann, wie er meint, sehr zu Recht enttäuscht. Er hat doch jetzt wirklich alles Menschenmögliche in Gang gesetzt, um den Willen, den es braucht, hervorzubringen. Und es waren richtig Perle vor die Säue geworfen. Er hat studiert, wie man anständig motiviert, weiß genau, wie das geht. Und was machen die? Sie machen es einfach nicht mit, sie sind nicht motivierbar. Da macht der Lehrer einen Übergang dazu, einen gewissen Brass auf seine Schüler zu entwickeln. Das heißt, der nächste Übergang ist dann die disziplinarische Maßnahme. Ein Kind, was nicht motivierbar ist, das muss eben dazu gebracht werden, dass es sich trotzdem so aufführt, als wäre es das. Ja, dazu taugen immer noch Arreste und Verweise. Das heißt, die disziplinarischen Maßnahmen, die ein Lehrer ergreift, verdanken sich von seiner Sichtweise her immer noch der Kindsnatur. Schon wieder hat er einen Dienst am Kind vollbracht. Es ist nicht motivierbar, muss aber motivierbar sein in seinem eigenen Interesse. Was also macht er? Er bestraft es, indem er es nachsitzen lässt. Weil das sehr Lustige an dem Nachsitzen noch ist, das versteht der Lehrer als Strafe, obwohl er doch von seinem ganzen Unterricht die feste Ansicht hat, dass er einzige Wohltat für das Kind ist oder sein sollte. Das, was das Kind unbedingt braucht, unterrichtet werden. Sollte man meinen, wenn es so wunderbar ist, dann kann es ja gar nicht genug sein. Das wird jetzt auf einmal, wenn es über 6 Stunden hinaus zu 8 Stunden verlängert wird, eine Strafe fürs Kind. Auch eine lustige Auskunft darüber, was der Lehrer eigentlich für eine Tätigkeit hat. Und diese Strafe, die er für nötig hält, ist einmal Dienst am Schüler und der eigene Umgang mit den Schülern, durch den er sie überhaupt dauernd zu Straffälligen macht. Also nochmal Erinnerung an Übergang von Punkt 1 zu Punkt 2. Der unbotmäßige Wille der Schüler ist logisch Resultat dessen, dass der Lehrer selber den Schülern einen opportunistischen Umgang mit Wissen angeboten hat. Dieser Umgang der Bestrafung, den sieht er wiederum, ähnlich wie die Benotung und wie den Rausschmiss, als eine Notwendigkeit an den Schülern selbst. Das heißt, er hat sich eine Denkweise zugelegt, bei der er, egal ob auf Gebiet der Wissensvermittlung und der dazugehörigen Benotung oder auf dem Gebiet der Disziplinierung, beziehungsweise der lieberen Weise der Disziplinierung, ich probiere mal, ob ich ihren Willen nicht auf Vordermann bringen kann, sich selber nichts anderes denken kann, als er gehorcht lauter Notwendigkeiten, die das Kind darstellt. Er setzt lauter Sachen am Kind durch, nach denen das Kind letztendlich verlangt. Lehrer wollen immer das Beste, sie können gar nicht anders. Was meint eigentlich ein Lehrer, Schülern ungeheuer Wesentliches beizubringen? Auf all das, was ich jetzt an Anwürfen erzählt habe, an diese Tätigkeit und an die idealistische Art und Weise, sie sich zurechtzulegen, ist ein Lehrer immer ein probates Gegenargument. Das heißt, das ist doch nicht alles, was wir tun. Immerhin bringen wir denen doch auch noch was bei. Das ist eine Auskunft, die ist für sich genommen ein Witz. Es ist der Mensch Lehrer. Meint man einer, dessen Tätigkeit halt darin besteht, dass er Leuten was beibringt? Das macht man ihm lauter Anwürfe, die heißen, überhaupt Wissen kommt bei dir nur sehr bedingt vor, nämlich so, dass man sich dran bewähren muss. Ansonsten hast du an Umgang mit deinen Schülern, den wir aus gesagten Gründen für sehr bescheuert und mies halten. Jetzt sagt er darauf, immerhin bringe ich ihnen doch noch was bei. Das ist wieder wirklich ein klassisches Armutszeugnis von dem, dass er sich als Lehrer, von dem er immer meint, die Tätigkeit besteht in nichts anderem, darauf beruht, dass man immerhin auch noch bei ihm was lernen kann. Dass es tatsächlich Leute gibt, die bei ihm das einmal eins gelernt haben. Ja, was denn sonst, sollte man meinen? Einem Lehrer fällt da einiges ein, was sonst noch. Er weiß nämlich, so selbstverständlich ihm das ist, dass das Wissen nur eine sehr bedingte Angelegenheit ist. Er weiß sich darüber hinaus als Vollführer von einem sehr hohen Auftrag. Er hat von sich eine sehr hohe Meinung als von demjenigen, der eigentlich der wichtige Bestandteil der Gesellschaft ist, als der Volkspädagoge, als der Erzieher des Nachwuchses der Gesellschaft. Er weiß also, ganz jenseits von verschiedenen Inhalten, die in seinem Unterricht vorkommen, sich selbst zuständig für Vermittlungen von Grundtugenden. Also tolerant müssen sie sein, lebenstüchtig müssen sie sein, optimistisch, selbstständig und so weiter. Sondern ein paar von diesen Tugenden vorkommen jetzt. Er kommt auf diese Tugenden nicht darüber, weil er Lehrer ist. Sondern er kommt auf diese Tugenden einfach darüber, dass jeder weiß, dass die überhaupt das Gelbe vom Ei sind. Ein selbstständiger Mensch, dagegen kann man nichts haben. Ein toleranter Mensch, ja was denn sonst? Kontaktfreudigkeit, wer kann dagegen was haben? Also, er bezieht sich erst einmal sehr positiv auf staatlich vorgegebene Bildungsinhalte. Wobei bei diesen Bildungsinhalten, wenn man weiter ins Detail geht, das erste Auffällige ist, da kommt nicht vor, der Mensch hat Folgendes zu lernen. Nicht, er hat seinen Verstand zu verwenden, zu dem Zweck sich Wissen anzueignen, sondern etwas ganz anderes. Er hat eine Eigenschaft, ein Wesensmerkmal, das erwünscht ist, an sich hervorzubringen. Und das ist Aufgabe des Lehrers. Deswegen sind Lehrer auch im Allgemeinen sehr stolz, dass jenseits dessen, was sie als Resultat der Selektion hervorgebracht haben, dass jenseits dessen, dass Leute, die wirklich mit Mühe lesen und schreiben können, die Schulen verlassen, sie aber immerhin welche sind, denen es an Grundtugenden aber auch überhaupt nicht mangelt. Darauf ist der Lehrer stolz. Und er kommt auf diese Grundtugenden als Erziehungsziel. Einmal deswegen, weil es sie sowieso gibt und weil er weiß, dass sie sich gehören. Und als Lehrer bemerkt er, dass von der Unterrichtspraxis her, vom Ablauf seines Schulalltags, dauernd ein Mangel an diesen Tugenden ist und dieser Mangel von ihm zu beheben ist. Zum Beispiel, es gibt das Ideal der Kontaktfreudigkeit. Da gibt es eine Sache, die lernt man regelmäßig über die Schule, auch hier in der Uni. Eine Meinung über die Schule, das ist überhaupt eine Sphäre, die wunderbare Leistung vollbringt, gleichaltrigen Kindern die Möglichkeit zu geben, zusammenzukommen und überhaupt Kontakt zu schließen. Das ist eigenartig. Damit Gleichaltrige zusammenkommen, eine Sache ist, die irgendwie sehr leicht zu bewerkstelligen ist und in der Nachbarschaft normalerweise auch stattfindet, schon bevor sie in die Schule kommen, ja, damit das zu Wege gebracht wird, einfach Kontaktnahme, nett sollen sie sein zueinander, dafür soll es die Veranstaltung Schule brauchen, in der Art und Weise, wie sie jetzt schon vorgekommen ist. Man merkt also, das ist ein gewolltes Absehen von all dem, was Zweck und Inhalt der Schule ist, und stattdessen wird ihr zugeschrieben, eine Funktion zu erfüllen, für die es tatsächlich also sowas wie Schule nicht bräuchte. Woran sich diese Betrachtungsweise festmacht? Ja, es lässt sich tatsächlich nicht leugnen, dass hier in der Schule gleichaltrige Kinder zusammenkommen. Ja, schließlich so organisiert, dass die Kinder eines Jahrgangs dann zu einer bestimmten Klassenstufe einbezogen werden, dann bilden sie halt eine Schulklasse. Von dem Ideal der Kontaktfreudigkeit her heißt das, jetzt müsste es eigentlich überhaupt erst richtig losgehen. Jetzt sind sie unter Gleichaltrigen, jetzt müssen sie sich wohlfühlen, jetzt müssen sie Freundschaften schließen und. Ein Lehrer kriegt mit, dass das so und so oft nicht der Fall ist. Das Ideal von der Kontaktfreudigkeit blamiert sich für ihn erst einmal daran, dass er mitbekommt, dass Kinder halt, nicht notwendigerweise so sind, wie man sich immer die Ideale von ihnen zurechtbastelt. Die werden halt schon ihre komischen Gründe haben, sich ihre Freundschaften und Feindschaften zurechtzulegen. Mit irgendwem hockt man immer zusammen, mit irgendeinem prügelt man sich immer und so weiter. Das sind meistens wenig begründete und nicht sehr ernstzunehmende Sachen. Nur für den Lehrer ist es der Beleg dessen, dass sein Ideal von einem harmonischen Miteinander der Schüler irgendwie empfindlich gestört ist. Ja, und darüber hinaus, der Zusammenhang, in den die gebracht werden durch die Schule, der hat es tatsächlich nicht an sich, dass er ihnen es nahelegt, sehr viel Gefallen am Umgang miteinander zu finden. Die kommen ja nicht zusammen und können dann nach Lust für sich vergnügen miteinander, sondern sie kommen zusammen und sind halt in der Schule. Was das im Einzelnen heißt, ist vorhin schon ausgeführt worden. Das heißt, jenseits von dem, was Kinder halt so an Unsinnigkeiten treiben, von sich prügeln und Frösche aufblasen und sonst was, gewöhnen sie sich auf Grundlage dessen, dass sie merkt, es kommt auf ein sich durchsetzen in der schulischen Konkurrenz an, hat zum großen Teil sehr miese Umgangsweise an. Das kriegt der Lehrer auch mit als durchaus störend. Er will ja irgendwie eine kameradschaftliche, nette Klasse haben. Jetzt petzen sie, lernt man immer, man soll nicht petzen. Ja, wie kommt man denn auf die Idee, das zu tun? Ja, weil man sehr schnell mitgekriegt hat, es ist ein Vorteil, wenn ich gegenüber irgendeinem anderen in der Klasse mich relativ gut stehe. Also ist es ein Vorteil für mich, wenn ich den irgendwie beim Lehrer hinhänge und schlecht mache. Jetzt muss er gleich dazulernen, muss das Kind gleich dazulernen, ja, sich durchsetzen, schön und gut, aber jetzt gibt es daneben bestimmte Arten und Weisen, sich durchsetzen zu wollen gegen einen anderen, die wollen wir nicht haben. Eine neue Lernaufgabe, das heißt, das Lernziel heißt hier Kontaktfreudigkeit. Kontaktfreudig, verräterisch insofern, als dass es bereits beinhaltet, dass Leute da einen Umgang, einen irgendwie schönen Umgang miteinander pflegen sollen, ohne einen Grund dafür zu haben. Der Lehrer kommt darauf, dass es das geben muss, von seinem Befund her, dass die Schüler sich in einem ganz abstrakten und grundlosen Gegeneinander zueinander befinden. Petzen tun sie, unkameradschaftlich sind sie, prügeln tun sie sich und so weiter. Was macht der Lehrer daraus? Er nicht, er lässt sie gewähren oder er sagt einfach, hört auf mit dem Quatsch oder sonst, das könnte er ja auch machen, sondern er sagt, ja, dort, wo ein völlig grundloses Gegeneinander ist, setzt er ein Ideal als Erziehungsziel dagegen, und das ist etwas nicht sehr viel Gescheiteres, nämlich ein völlig grundloses Füreinander. Grundlos deswegen, weil in dem Ideal Kontaktfreudigkeit, der immer schon eingeschlossen ist, nicht die Leute haben irgendeinen Grund, was miteinander anstellen zu wollen. Sie haben ein gemeinsames Interesse, sie haben sich gern aus irgendeinem Grund, sie wohnen in derselben Gegend und haben den gemeinsamen Schulweg, sonst was. Sondern das Miteinander selbst soll jenseits von jedem Zweck, von jedem Interesse, von jeder Neigung ein Zweck für sich sein. Das ist ein Ideal, das passt richtiggehend zu der schulischen Praxis, in der ein Zusammenhang zwischen den Kindern besteht, der rein negativer ist. Sie sitzen ja schließlich nicht zusammen in einer Schulklasse, weil sie irgendwas voneinander wollten, sondern sie sind in die Schulklasse gesetzt worden. Sie unterliegen derselben Sorte staatlicher Behandlung, die übrigens einschließt, zwischen ihnen ist ein durchaus gegensätzliches Verhältnis gestiftet worden. Und dieses rein negative Verhältnis, was jetzt zwischen ihnen besteht, soll ein Anlass dafür sein, dass sie irgendwie ein Interesse aneinander finden würden. Das heißt dann, es gibt eine Klassengemeinschaft. Ganz pathetisch drücken es manche Lehrer aus, die Schulklasse ist eine Schicksalsgemeinschaft. Das heißt, was man sich zur Gewohnheit werden lassen soll als Schüler, ist der Fehler, die Tatsache, dass man in einen Zusammenhang zueinander gestellt wurde, der überhaupt nicht irgendeinem eigenen Zweck oder Interesse entspricht, zum Anlass nehmen soll, sich positiv auf den Standpunkt dieses Zusammenhanges zu stellen und auf dieser Grundlage zu den anderen, die in derselben Klasse sind, tatsächlich eine Gemeinsamkeit sich einzubilden und in dieser Art und Weise auch herzustellen. Der Begriff des Klassenkamerades ist überhaupt nichts anderes, überhaupt der Kameradschaft. Nicht man hat irgendwas mit einem Menschen am Hut, sondern es gehört sich so, dass man mit ihm was am Hut hat, und zwar rein auf Grundlage dessen, dass man in irgendeiner Weise in eine gleiche Situation gebracht worden ist. Dass eine Gemeinsamkeit hergestellt worden ist und von daher von einem selbst aus überhaupt gar keine ist. So ein Zustand ist vorausgesetzt, damit ein Mensch meint, Kontaktfreudigkeit wäre ideal und das gehört durchgesetzt. Das heißt übrigens, nicht nur sie sollen so tun, als gäbe es einen Zusammenhang zwischen ihnen, wo er doch erstunken und erlogen ist, wo er gewaltsam hergestellt ist, sondern sie sollen von dem, was tatsächlich Inhalt des Zusammenhangs ist, nämlich das negative Moment der Konkurrenz, in der sie sich zueinander befinden, ignorieren. Sie sollen in ihrem Klassengemeinschaftsgetue, jenseits von dem, dass sie nun mal Konkurrenten zueinander sind, sich auf den Standpunkt einer Gemeinsamkeit stellen, die von allem absieht, dass ihre Bestimmung als Schüler gegenüber einem Lehrer und in ihrer Bestimmung als Schüler zueinander ausmacht. Um das einzuüben richtiggehend, gibt es mehr heuchlerische Veranstaltungen der Art wie Gruppenarbeit, Gruppenunterricht. Irgendein Lehrsatz oder sonst was soll erarbeitet werden. Dafür setzt man dann Schüler in Gruppen von 3, 4, 5, 6 Leuten zusammen und sagt, sie müssen es erarbeiten. Das heißt, da wird erstmal der Schein erzeugt von, ja, wir sitzen doch alle im gleichen Boot. Wir ziehen doch alle am selben Strang. Pflege von Gemeinsamkeit, die implizite Widerlegung dieser Veranstaltung, besteht dann immer darin, dass die Leute, die in einer Gruppe zusammengearbeitet haben, in den Schularbeiten, in denen das erarbeitete Zeug geprüft wird, möglichst weit auseinandergesetzt werden. Also wo die Lüge richtiggehend geständigt wird. Wo ich dich im Nachhinein dann noch sehen kann, diese Gemeinsamkeit ist ein erzeugter Schein. Aber das sollen sie lernen, die Schüler. Konkurrenz schön und gut, die betreibt man auch. Aber man betreibt sie nicht in der Art und Weise, wie sie ein naives Kind erstmal meinen könnte. Ja, wenn schon durchsetzen, dann aber auch mit allen Mitteln. Sondern man betreibt sie in der Art und Weise, dass man von ihr abzieht und sich auf den heuchlerischen Standpunkt einer Kameradschaft stellt. Deswegen neben der schulischen Selektion, also neben der Frage, wie steht einer im Leistungsvergleich mit den anderen da, durchaus in die Beurteilung eines Schülers Charaktereigenschaften eingehen. Wie kameradschaftlich ist er, kapselt er sich ab und so weiter und so weiter. Lauter Sachen, die auf einmal von einer Wichtigkeit sein sollen. Einem rationell genommen noch auch vollkommen egal sein, ob sich einer jetzt abkapselt, wie das nennt. Sowieso schon ein ideologischer Ausdruck. Das heißt halt, der Lehrer kriegt mit, der will mit diesen und jenen Leuten nichts zu tun haben, da wird er schon seine Gründe haben oder auch nicht. Es ist daraus welcher Problem geworden. Eben von dem Standpunkt her, kontaktfreudig muss es sein. Von dem realen Zusammenhang der schulischen Konkurrenz sollen die Schüler also absehen, obgleich sie noch mitten in ihm drin sind, ihn mitbetreiben sollen. Dieses Absehen hat das adäquate Ideal, das ihnen auch beigebracht werden soll als Wesensmerkmal, das ist die Toleranz. Hat auch jeder Lehrer, das gehört sich, das muss sein. Manchmal an der Art und Weise, wie ein Lehrer Toleranz beibringt, kann er nämlich ja besser schlecht werden. Es gibt immer wieder Schulklassen, neuerdings ist es sogar in West-Berlin und dann auch in Bayern so geworden, dass solche Schulklassen richtig programmatisch eingerichtet werden, wo Kinder drin sitzen, die bestimmte Nachteile haben, die in die Benotung erstmal nicht eingehen. Also, ein Kind sitzt da rum und hat Klumpfüße, Hat Brillengläser, diese dick sind die Panzergläser oder hat eine Spange, sonst was. Das ist die Stellung des Lehrers dazu, nicht einfach, den lässt man halt in Ruhe. Rationell gesehen wäre das Vorhandensein von jemandem, der halt in irgendeiner Weise ein körperliches Gebrechen hat, überhaupt keinen Grund zu irgendeiner Art des Eingehens darauf, außer eben, man trifft gewisse Vorkehrungen, um dieses körperliche Gebrechen auszuschalten oder doch so weit wie möglich zu lindern. Ja, bei einem Lehrer, der seinen Erziehungsauftrag ernst nimmt, ganz anders. Jetzt sitzt da Kind drin mit Klumpfüßen, jetzt hat es nicht einfach Klumpfüße und das langt schon. Na, jetzt wird für die Klasse zitiert. Dann wird gesagt, so, das ist unser lieber Mitschüler Georg, der hat Klumpfüße, aber den darf man nicht auslachen. Ja, was macht der Lehrer da auf die Art und Weise? Erstens, hat denn irgendwer gesagt, dass man den auslachen muss? Hat sich irgendwer dafür ausgesprochen? Na, sicher nicht. Nur, das wird der Lehrer vielleicht mitbekommen haben, dass es eine gewisse kindliche Gehässigkeit gibt, unter der so jemand zu leiden hat, die einfach auf der Grundlage geht, sie kriegen halt mit, aufgrund der schulischen Konkurrenz, in der sie sind, hier ist ein Mensch, der hat ein bisschen ein Handicap. Auch das kann man sich ein bisschen einschießen. Ne? Gut, sind Gehässigkeiten, die sind blöd, können sie unterlassen, sie können sie auch nicht unterlassen. Nur, der Lehrer hat ein Urteil in die Welt gesetzt, indem er es dementiert hat. Vernünftigerweise gibt es keinen Grund, an Menschen auszulachen oder sonst wie schlecht zu behandeln, der ein körperliches Gebrechen hat. Der Lehrer sagt jetzt, er hat ein körperliches Gebrechen. Und sagt weiter, wir wollen aber so tun, als hätte er es nicht. Es soll nicht gelten als ein Mangel an diesem Menschen. Das ist einiges unterstellt, nämlich, die Menschen sind offenbar ganz selbstverständlich zu betrachten unter einem Gesichtspunkt, der heißt, wertvoll sind sie. Ganz jenseits dessen, was ein Mensch treibt, wie er in der Schule sich steht, wie er körperlich beieinander ist, sonst wie, ganz jenseits dessen gibt es einen Standpunkt, der heißt, die Menschen sind wertvoll und zwar alle gleich wertvoll, weil sie Menschen sind. Der Standpunkt, der aus so einem Ideal spricht, ist einer der prinzipiellen Benutzbarkeit von Leuten. Anders kommt man nicht auf die Frage, wie viel ist ein Mensch eigentlich wert? Also mit der Frage, wie viel ist er wert, hat man ein prinzipielles Verhältnis des Dienstes, in dem sich dieser Mensch zu befinden hat, ausgesprochen. Ja, und wenn man dieses Verhältnis tatsächlich ernst nimmt, die Brauchbarkeit des Menschen, unter der ist er zu betrachten und so viel, wie er brauchbar ist, so viel ist er auch wert und so gern soll man ihn haben. Von dem Standpunkt her ist es tatsächlich eine gelinde Lüge, am Rollstuhlfahrer zu sagen, er wäre gleichwertig. Nein, jeder Musterungsarzt zum Beispiel wird sagen können, dass der Rollstuhlfahrer nicht gleichwertig ist, weil er untauglich ist. Nur diesen Standpunkt des, wie viel ist ein Mensch wert, braucht es, um auf diese Art und Weise Gebrechen, die Menschen haben, tatsächlich in Mängel zu verwandeln, die heißen, das sind Mängel im Hinblick auf ihre Brauchbarkeit, aber, jetzt kommt diese menschenfreundliche Verlängerung, ja dafür können sie doch gar nichts und insofern dürfen wir es ihnen auch gar nicht vorrechnen. Das heißt, die Verurteilung von jemandem, der halt in dieser oder jener Weise körperlich geschädigt ist, der Hinweis darauf, das ist etwas, was eigentlich sein Menschsein irgendwie einen Abbruch täte, ist ja richtig gehend vorausgesetzt, damit man es dann dementieren kann. Damit man diesen Menschen dann vor die Klasse zitieren kann und ihn hernehmen, um ihn herzunehmen als Material dafür, dass man tolerant gegenüber ihm zu sein hat. Kurz bemerkt, das ist ein aktuelles Beispiel dazu. In West-Berlin gibt es ein schulisches Experiment. Das geht so, dass in einer Schulklasse immer ein bestimmter Prozentsatz von Behinderten drin sein müssen, neuerdings. Ja, was soll das für einen anderen Zweck haben, als eben diese Art von Charakterbildung, auf den es Lehrer so ankommt? Es ist die Technik, Leute zu beurteilen, die als Toleranz gegenüber Behinderten, die immer heißt, es ist immerhin ein Krüppel. Jetzt sagen wir aber, jetzt stellen wir dem Befund, er ist ein Krüppel, entgegen ein ganz dick unterstrichenes trotzdem, er ist ein Mensch. Das ist eine Art und Weise, die oft verwechselt wird damit, dass den Behinderten irgendwie was Gutes getan würde. In Wirklichkeit ist es überhaupt nichts anderes als, wenn sie schon da sind als Behinderte, dann sollen sie wenigstens den Nutzen haben, dass sie zur Charakterfestigung der Nichtbehinderten ein willkommenes Material abgeben. Halt, indem man sie vor die Klasse zitieren kann. Toleranz, die Anna lernt, als Tugend ernst genommen, soll ja auch gar nicht heißen, dass man immerzu Neger nicht auslachen darf. So meint das nicht, sondern der Punkt ist, man darf Leute, die irgendwie abstechen, nicht schlecht behandeln. Sie ist ja überhaupt nur Vehikel für was ganz anderes. Nämlich, ein Mensch soll sich angewöhnen, grundsätzlich ein bisschen an sich zu halten. Grundsätzlich anderen nicht an den Karren zu fahren. Toleranz heißt, naja, auf Deutsch Duldsamkeit. Das heißt, die Tugend, die noch jeder Politiker von einem Menschen einfordert, von seinem Staatsvolk einfordert. Und zwar womöglich immer dann, wenn er irgendwelche Sorten von Staatsmaßnahmen vorhat, die sich gegen die Leute richten und dann auf irgendeine Art von Protest stößt. Egal wie richtig oder verkehrt er ist. Und da gehört es zu jedem Politiker, zu seinem rudimentären Handwerkszeug, dann einzuklagen, die Leute sollen doch bitte tolerant sein. Das tolerant sein heißt nichts anderes als, man hat doch bitte schön einem anderen nicht an den Karren zu fahren. Man hat es sich zur Gewohnheit zu machen, seinen Standpunkt zurückzunehmen, sein Interesse zurückzunehmen. Weil auch klar ist, gut, wenn es eben jeder so gewohnt ist und sich daran hält, dass er sein Interesse zurückzunehmen hat. Naja, dann bleibt halt das Interesse der Seite übrig, die dazu befugt ist, also der staatlichen. Das heißt, es ist der Sache nach überhaupt nichts anderes als eine Untertanentugend. Es ist aber vorgebracht, also von der Zwecksetzung der Schule, anerzogen, nicht als eben diese Untertanentugend einfach so, sondern jetzt wird diese Charakterhaltung, die sie haben wollen, man soll duldsam sein, man soll an sich halten, an einem Material durchgepaukt, das überhaupt nichts damit zu tun hat, was letztendlich dann der Witz an dieser Tugendtoleranz ist. Nämlich an das Auspfeifen von einem Politiker und das Auslachen von einem Rollstuhlfahrer. Das soll man sich denken als ein und dasselbe. Nämlich irgendwie hat der Mensch über die Stränge geschlagen, wo er doch besser sich zurückgehalten hätte. So geht Charakterbildung. Weiter. Was bringt ein Lehrer am Schüler noch bei? Zwar jetzt ganz ohne praktisches Beispiel. Er bringt ihm Lebenstüchtigkeit bei. Ein praktisches Beispiel dafür gibt es aus dem Grund nicht, weil die Meinung des Lehrers ist, seine ganze Unterrichtspraxis, alles was er treibt, ist pro toto überhaupt nichts anderes als die Beibringung von Lebenstüchtigkeit. Wie geht das? Er hat das Urteil, ja, draußen im Leben, da weht ein harter Wind. Erstmal unterstellt, er redet von einer Sache, die überhaupt nicht näher bezeichnet ist. Das Leben selber heißt, ja, man ist physisch vorhanden und hat einen Stoffwechsel. Aus. Ist nicht mehr. Wenn von Lebenstüchtigkeit die Rede ist, ist bereits unterstellt, dieses Ding, was man Leben nennt, ist eine irgendwie geartete Anforderung an den Menschen. Das ist etwas, woran er sich zu bewähren hat. Zugleich aber will man eben nicht irgendeine genauere Auskunft darüber geben, was es denn jetzt sein soll, woran man sich bewähren soll. Nicht, was ist denn der Inhalt der Bewährung, die man leisten muss. Wer setzt sie denn in die Welt, die Bewährung? Wer sind denn die Subjekte der Inanspruchnahme? Sondern all die Überlegung, was ist es denn jetzt, was die Belastung, für die man tüchtig sein soll, ausmacht, wird erschlagen mit der Meinung, es ist das Leben. In der Art und Weise hat ein Lehrer durchaus ein Bewusstsein von der Welt der bürgerlichen Konkurrenz, in die er die Leute dann rausschickt nach der Schule, aber eben in der Art und Weise, dass es als ja völlig subjektlos eine Anforderung namens Leben ist, eine Notwendigkeit ist, die völlig unwidersprechbar ist und deswegen seine Vorbereitung darauf nichts anderes ist, als wieder einmal der Dienst, den er den Schülern tut, sie auch die Notwendigkeit, der sie später mal unterliegen werden, auch vorzubereiten. Das bedeutet, das stinknormale Durchführen der schulischen Konkurrenz an den Schülern, das stinknormale, sie benoten, sie mit disziplinarischen Maßnahmen behelligen, sie durchfallen lassen und so weiter und so weiter, denkt sich der Lehrer als Dienst, und zwar als den Dienst, ich mache sie lebenstüchtig. Wie? Ja, durch den sehr platten Gedanken, das Leben ist eine Anforderung, das ist nun mal so, er ist schließlich Lehrer und will sich nicht darum kümmern, was jetzt die nähere Bestimmung von Leben sein soll. Und weil es nun mal so ist, wäre es doch kein Dienst an den Kindern, wenn ich in der Schule so tun wollte, als würde es in der Welt weniger hart zugehen, als es wirklich zugeht. Also den besten Dienst, den man den Kindern tun kann, ist sie zu schuriegeln und zu selektieren, damit sie dann, wenn sie die Schule hinter sich haben, schon einmal daran gewöhnt sind, wie es dann weitergeht. Also ein Stück Standesbewusstsein des Lehrers, er bringt es ihnen bei, dass sie Anforderungen gerecht werden. Und das denkt er sich als, er bringt eine weitere Tugend an ihnen zurecht. Dabei denkt er auch an diejenigen, die aufgrund der Selektion, die er durchführt, eben etwas schlechter dastehen werden in der Konkurrenz. Und weil es gleich einen weiteren Grundwert, der den Leuten anerzogen gehört. Das ist nämlich der Optimismus. Das bedeutet, sie sollen sich angewöhnen, die Welt zu beurteilen, ihre Meinung zu allem und jenem zu haben. Und jetzt jenseits von allem, was Inhalt, Grund und Zweck von dem ist, was sie da in ihrem Urteil vor sich haben, einen Maßstab gelten zu lassen, nämlich ihre sonnige Weltsicht, ihre Subjektivität. Sie sollen sich jenseits von allem, womit sie es zu tun haben, als Voraussetzung des Urteils zulegen, eine Stellung, die heißt, ich stehe gut zur Welt. Und weil ich in einer Art und Weise zur Welt stehe, bei der jedem Urteil die prinzipielle Vertrauensseligkeit vorausgesetzt ist, deswegen kann wohl auch alles nicht so schlimm sein. Eine sehr bornierte Stellung, die zwar notwendigerweise dazu gehört, dass man in der Welt der Konkurrenz einigen an, ja, was man so Wechselfällen nennt, ausgesetzt ist, wovon man aber nicht glauben sollte, dass es irgendwie ein Mittel wäre, irgendwas besser auszuhalten. Weil es halt zu dem, was man mit sich machen lässt, macht man sich noch einen prinzipiell sehr falschen Gedanken, der heißt, was immer passiert, will ich nicht beurteilen als das, was es ist, sondern als, ich stehe als Subjekt prinzipiell positiv zur Welt und insofern kann mir nichts was anhaben. Dieses insofern kann mir nichts was anhaben unterstellt ja gerade, dass einem dauernd alles Mögliche was anhat. Sonst käme er ja nicht auf diesen Gedanken. Ja, was er noch braucht, der Lehrer? Er will ja nicht irgendwelche Duckmäuser, wie das so heißt, hervorbringen, sondern er will selbstständige Menschen haben. Ja, wie geht das Ideal der Selbstständigkeit? Das ist erstmal für sich genommen eine theoretisch unsinnige Sache. Selbstständigkeit heißt, man macht selber das, was man macht. Ja, wer soll es denn machen, wenn man es tut? Das geht immer aus von der Vorstellung der eigenen Tätigkeit, getrennt von dem, dass man sie selber macht, und hält dann immerhin hoch, ganz unabhängig davon, was denn jetzt die Tätigkeit ist, man selber ist es, der es tut und nicht ein anderer. Selbstbestimmung und nicht Fremdbestimmung. Das ist ja ideal. Bei dem gerade deswegen, weil von allem abgesehen ist, was denn nur ein Mensch so tun und treiben kann, voller Interpretationsspielraum für den Lehrer ist, bei welcher Art von Handlung denn jetzt nun Selbstständigkeit vorliegt und wann nicht. Er weiß, dass er den Schülern Selbstständigkeit beibringen muss. Wann ist ihm die am besten gegeben? Ja dann, wenn sie zum Beispiel ganz ohne seine Aufsicht genau das tun, was er ihnen noch anschaffen täte, wenn er da wäre. Zum Beispiel, ein Lehrer ist begeistert von seiner selbstständigen Klasse, wenn er sagen kann, also ich gehe jetzt für 10 Minuten aus dem Klassenzimmer und verhaltet euch entsprechend. Nach 10 Minuten kommt er wieder und die Schüler sitzen brav über ihren Büchern, beschäftigen sich sinnvoll und wiederholen ihre Vokabeln. Dann sind es ja selbstständige Schüler, weil sie genau das, was die Anforderung ist, die an sie gestellt werden, ganz von sich aus machen. Unselbstständig zum Beispiel wären sie, wenn sie dann anfangen würden, Papierflieger fliegen zu lassen oder noch Schlimmeres. Ja nicht, dass dann nicht sie selbst das wären, die das täten. Könnte man ja dummerweise sagen, das ist auch eine Selbstständigkeit. Jetzt lassen Sie doch Ihre scheiß Flieger losfliegen. Nein, dann sind Sie noch unreif und müssen Selbstständigkeit erst lernen. Das Lernen von Selbstständigkeit soll man sich dann auch noch vorstellen als ja das Beibringen aller möglichen Verrichtungen, die man als Kind so lernt, die immer zurecht interpretiert werden als das Lernen von was ganz anderem. Woran man es lernen soll? Ein Kind lernt, sich selber die Schuhe zuzubinden. Ja, dann hat es eben das gelernt und nicht Selbstständigkeit. Selbstständigkeit als dieses Abstraktum ist schlichtweg nicht erlernbar, sondern es ist ein Ideal, eine Ideologie zu dem, wie Individuen auf die Anforderungen, denen sie unterworfen sind, eingehen. Nämlich das Ideal dessen, dass sie all das, was sie tun sollen, aus freien Stücken und ganz von sich heraus tun. Deswegen ist auch der dazugehörige Zwilling, das Komplement zur Selbstständigkeit, die Anpassung. Wenn ein Mensch nämlich, von der Meinung des Lehrers her, einfach nur tut, was er will, ja, dann hat er ja überhaupt keinen Rahmen, an den er sich halten kann. Da hat er keine Orientierung und nichts. Da hat er ja im Grunde genommen gar keine Grundlage seines Handelns. Nein, damit er überhaupt selbstständig sein kann, muss er überhaupt erstmal einen Konsens haben, muss in eine Gesellschaft eingepasst werden, auf Grundlage derer er überhaupt oder gehört dazu am Selbstständigen gemacht, sondern es ist immer beides. Der Gedanke der Anpassung, also dass man passt zu dem, was einem vorgegeben ist. Und diese Zusammenpassung ist überhaupt Zweck von Erziehung. Lebt ja auch, ähnlich wie die Selbstständigkeit wiederum davon, dass keinerlei Auskunft gegeben ist darüber, wozu man denn jetzt nun passen soll. Es ist eine Gesellschaft da, in die kommt man hinein. Insofern man in sie hineinkommt, ist es doch irgendwie ein Grundbedürfnis des Menschen, zu ihr zu passen, aus. Das ist doch immerhin besser, als wenn man nicht zu ihr passen würde. Also so hat man ein Erziehungsprogramm. So hat man eine Notwendigkeit in Form eines Ideals, nämlich der Mensch hat zu allem zu passen. Ungeheuer leicht, schlüssig begründet, indem man alles, die ganze Welt, alles, was es an Zwecken, an Tätigkeiten, die Menschen so betreiben, gibt, einfach draußen gelassen hat. Die Ideale, die ich jetzt angerissen habe, die wird vielleicht niemand verstehen als die staatsbürgerlichen Tugenden, die sie sind. Ein Lehrer hat von den Dingen nicht das Bewusstsein, ich mache die Leute hier zu braven Bürgern. Obwohl er doch genau den Auftrag dazu hat in der Bayerischen Verfassung und auch sonst wo. Also es gibt diesen unsäglichen Artikel 131 der Bayerischen Verfassung, dass die Kinder in Ehrfurcht vor Gott und zur Liebe zur bayerischen Heimat zu erziehen sind. Das ist ein Paragraph, der hier in der Uni in den einschlägigen Lehrveranstaltungen bis zum Erbrechen breitgetreten wird, als da kulminiert praktisch die ganze abendländische Kultur drin. Man sollte aber nicht meinen, sich über diesen Paragraphen als jemand, der ganz normaler Lehrer oder Pädagogikstudent ist, lustig machen zu sollen. Denn diese zentralen Punkte Liebe zur bayerischen Heimat und Ehrfurcht vor Gott, genau das Gebot dieses Gesetzesparagraphen erfüllt man ganz akkurat, wenn man genau diese Erziehungsziele für notwendig und gut hält, von denen ich jetzt geredet habe. Kontaktfreudigkeit, Toleranz, Lebenstüchtigkeit, Optimismus, Selbstständigkeit und Anpassungsfähigkeit. Wie geht das? Bei keinem dieser Dinge und in der Art und Weise ihrer Nahebringung kommt vor, ihr müsst irgendwie für den Staat sein. Na, da gibt es andere Abteilungen des Unterrichts, Sozialkunde und sonst wo, da lernt man immer, dass wir in der besten aller möglichen Welten leben. Soll heute nicht Thema sein. Sondern es kommen ja lauter moralische Veranstaltungen gegenüber den Schülern vor, die heißen, ja, da musst du aber noch an deinem Charakter arbeiten. Der Staat kommt bei derartigen Erziehungsmaßnahmen nicht einmal den Namen nach vor. Trotzdem ist es überhaupt nichts anderes als das Bestreben, die Leute zu brauchbaren Staatsbürgern zu machen. Wie? Was ist zum Beispiel in Erinnerung an das Ideal der Kontaktfreudigkeit? Was ist da der Unterschied, außer der Dimension, dem Maßstab, wenn man sagt, überhaupt die Tatsache, dass ihr zusammen seid, unter einem Zusammenhang namens Schulklasse, hat überhaupt der ausschlaggebende Grund dafür zu sein, dass ihr euch als Gemeinschaft fühlt und aufführt. Was ist da eigentlich der Unterschied zu einem Ding namens Heimatliebe? Was ist denn das? Liebe zur bayerischen Heimat heißt nicht, es werden einem Menschen gute Gründe dafür nahegebracht, den Freistaat Bayern gut zu finden. Das gibt es in anderen Veranstaltungen auch. Wenn jemand probiert, gute Gründe dafür zu finden, sind es immer sehr verkehrte. Nur die Veranstaltung geht hier ganz anders. Die heißt nämlich, Heimatliebe hat nichts zu sein, was sich auf ein Urteil des Menschen stützt. Das hat nichts zu sein, was bedeutet, ich habe mir die Gründe gut durchüberlegt, ich habe sie alle vorgelegt bekommen, sorgsam durchdacht und bin zu dem Schluss gekommen, der Freistaat Bayern ist etwas, das man unbedingt lieben muss. Na, so geht's nicht. Sondern ein Lehrer wird ja direkt sagen, ja, sowas taugt ja überhaupt noch nicht sehr viel. Das ist ja ein Lippenbekenntnis. Bekenntnis braucht es schon auch, aber ich will mich doch nicht darauf verlassen, dass jemand diesen hohen Erziehungsauftrag Heimatliebe an sich verwirklicht, deswegen, weil er irgendeinen Schluss gefällt hat, der ja womöglich auch noch anders hätte ausfallen können, sondern die Heimatliebe hat einen Wesenszug des Menschen zu sein. Nicht er hat zu urteilen der Mensch, sondern er hat geformt zu werden. So dass das, was als Urteil erwünscht ist, an staatsbürgerlicher Ideologie. Vom Ideal des Lehrers her, der direkt ein Bestandteil seines Wesens ist. Die Leistung, die man in Heimatliebe vollbringt, ist übrigens genau dieselbe Dummheit wie bei Kontaktfreudigkeit in der Schulklasse. Nämlich, man ist zufällig in irgendeiner Gegend hingeboren worden. Jetzt soll allein das ein Grund dafür sein, dass man irgendwie für sie ist. Man ist mit anderen Leuten, die auch in dieselbe Gegend geboren worden sind, die derselben Staatsgewalt unterstellen, die bei denselben Gesetzen drauf werden müssen, zu denen in ein Verhältnis gebracht worden, was ebenso wie bei der Schulklasse ein rein negatives ist. Nämlich, man ist halt derselben Staatsgewalt unterworfen. Als heimatliebender Mensch macht man von diesem rein negativen Ausgangspunkt her einen Anlass, ja, eine widerliche Atmosphäre von Kameradschaft mit anderen zu pflegen. Tatsächlich sich auf den Standpunkt zu stellen, dass er in München geboren ist und ich auch, das ist irgendwie was Verbindendes zwischen uns. Man wirklich total absehen muss davon, was einer ist, was er will, was er treibt. Nein, kommt nichts mehr vor. Hiesige sind wir alle. Das heißt, sich sowas, so eine Art der Beurteilung von sich selbst zu den Verhältnissen und seiner Verhältnisse zu anderen zur Gewohnheit werden zu lassen. Sei es in der Form der Schulklasse. Das ist tatsächlich die Angewöhnung von einem Ding wie Heimatliebe. Fehlt überhaupt nichts dran. Oder Ehrfurcht vor Gott. Das ist ein Erziehungsziel, was in einer säkularisierten Zeit wie der jetzigen nicht unbedingt darin passiert, dass er Kind dauernd das Vater Unser aufsagt und Krippen bastelt. Sondern was in einem Ding wie Ehrfurcht vor Gott, wenn es in der Bayerischen Verfassung steht, ausgedrückt ist. Das entspricht haarscharf den beiden Idealen der Anpassungsfähigkeit und des Optimismus. Anpassungsfähigkeit insofern, dass dieser Menschen die Haltung nahegebracht wird, es gibt eine Notwendigkeit, die nicht näher zu benennen ist. Sowas kann man auch Gott nennen. Diese Notwendigkeit ist eine, die unabweisbar ist, und insofern muss man sich ihr unterwerfen, ist die Ehrfurcht daran. Zugleich, weil es ja immerhin der liebe Gott ist, der hier für die Notwendigkeit steht, darf man sich immer noch so etwas wie ein ganz grundsätzliches Gefühl der Geborgenheit in der Welt dazu denken. Entspricht haarscharf dem Ideal des Optimismus. Das heißt, auch dieses Erziehungsgebot der Bayerischen Verfassung kann ein Lehrer unlässig akkurat befolgen, ohne dass er die Worte Bayern, Staat oder lieber Gott auch nur in den Mund nimmt. Das heißt, wer in Vorlesungen an der Universität oder im pädagogischen in der PH sitzt, und bei den Geistesgrößen, die dort lesen, irgendwie meint, die wären ein bisschen pathetisch, triefend oder ganz so dick, sollte man ja wohl auch nicht auftragen in Sachen Ideale. Der soll nicht so sehr schnell sein, sich über die lustig zu machen oder die für verzockte Reaktionäre zu halten, die es womöglich auch nur im schwarzen Bayern so gibt, sondern der soll sich lieber mal besinnen auf die Identität zwischen den reaktionären, klerikalen Zeug von denen zu den ganz normalen Idealen, von denen wirklich noch jeder außer uns sagt, dass sie sich irgendwie gehören und dass ein Mensch so erzogen gehört.